Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Kajaspers Klinik vor den Toren Oldenburgs. Die Wahrheit irgendwo hier drin. Mein Name ist Deborah. Ich sitze heute mit meinen Kolleginnen Elke Block und Denise Köhne in dem Büro von meiner Chefin tatsächlich. Mein Equipment oder unser Equipment ist umgezogen und ja, wir haben jetzt ein sehr schönes, großes, gemütliches Büro. Und ja, ich begrüße euch und schön, dass ihr beide da seid mit mir über ein ja relativ anspruchsvolles, aber für mich total interessantes Thema zu sprechen. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Ja, mögt ihr euch vielleicht einmal vorstellen?
Ja, ich bin Denise Köhne, ich arbeite seit 2021 hier in der Karl-Jaspers-Klinik und jetzt schon seit 3 Jahren auf der geschlossenen oder geschützten Station S5 mit dem Fokus Sucht und oder Borderline-Persönlichkeitsstörung und komplexe PTBS.
Aha, da haben wir schon einen kleinen Hinweis, um was es eigentlich heute gehen sollte. Elke, seit wann bist du hier in der Karl-Jaspers-Klinik? Was ist so dein Berufsfeld? Wo arbeitest du?
Ich bin seit Dezember 2020 hier in der KJK. Habe vorher an 2 anderen Kliniken gearbeitet in einem anderen Bundesland. Bin dann wieder hierher gezogen und bin auf der offenen Station, der S3OG. Das ist so eine Station für Doppeldiagnosen mit Sucht und psychiatrischen anderen Erkrankungen. Und eigentlich bin ich dafür alles zuständig, aber meistens habe ich doch so ein Steckenpferd, was so dissoziative Patienten angeht und auch was Patienten mit Persönlichkeitsstörung, Borderline, eben auch komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Die einfachen posttraumatischen Belastungsstörungen landen meistens nicht bei uns, aber all das in Kombination mit Sucht und das bearbeite ich auf meiner Station. Aber ich bin auch als ambulante Psychotherapeutin für die Suchtmedizinische Institutsambulant tätig mit einigen Patienten und habe auch noch einen halben Kassensitz auf dem Land, da wo ich wohne.
Also ganz vielseitig eingesetzt. Von daher können wir das ja auch als Expertise nutzen, ne, wo es vielleicht auch verschiedene Anknüpfungspunkte gibt. Und Denise, du bist ja noch Psychotherapeutin, was heißt noch, ne? Also Psychologin, Psychotherapeutin in Ausbildung. Wir haben jetzt noch gar nicht über eure Therapieschulen gesprochen.
Genau, ich mache die Ausbildung zur Verhaltenstherapeutin.
Ich bin psychodynamisch, tiefenpsychologisch fundiert.
Also ich frage das nämlich so ganz bewusst, weil die Wahrheit irgendwo hier drin ist ja ein integrativer Podcast, wo wir uns ja aus verschiedenen Perspektiven mit bestimmten psychiatrischen Themen auseinandersetzen. Von daher bin ich ganz froh, dass wir euch zwei für ein Gespräch gewinnen konnten. Und ja, der aufmerksame Zuhörer hat vielleicht schon raushören können, worum es heute geht. Es geht heute um die komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Wir haben schon eine Folge zu Traumafolgestörungen, speziell der posttraumatischen Belastungsstörung, aufgenommen. Also für diejenigen, die da noch nicht reingehört haben, ein kleiner Shoutout. Hört da gerne mal rein, um euch so ein bisschen Basiswissen nochmal anzueignen. Wir werden da heute aber auch ein bisschen drauf eingehen. Die komplexe posttraumatische Belastungsstörung ist ja eine relativ neue Erkrankung, die in unserem neuen Klassifikationssystem der 11. Auflage des ICDs aufgenommen wurde. Und wir finden das jetzt unter den belastungsbezogenen Störungen, wo wir unter anderem auch die posttraumatische Belastungsstörung finden, aber nun auch neu die komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Elke, vielleicht fangen wir da mal mit dir an. Magst du vielleicht einmal so ein bisschen berichten, was ist denn eigentlich so der Unterschied? Was bedeutet denn eigentlich dieses Komplexe?
Das Komplexe einer posttraumatischen Belastungsstörung zeigt sich eigentlich aus, dass es ein vielfältiges Störungsbild ist. Mhm. Das beginnt nicht nur, also die Betroffenen sind natürlich vielfach traumatisiert. Sie haben meistens mehrere Traumata erlitten, über einen längeren Zeitraum erlitten oder auch einen großen Zeitraum von Vernachlässigung. Das alles, das haben wir häufig mit unseren Betroffenen hier auf der Station oder auch in der Klinik, schon in der Kindheit, was besonders unglücklich ist, weil es darum ja auch geht, ressourcenorientiert, auch strukturiert und gut und wohlbesonnen aufzuwachsen. Das gelingt den meisten leider nicht. Und Das Beschwerdebild zeichnet sich aus durch schon eine Störung der Emotionskontrolle, der Emotionsregulation. Häufig ist die Aggression, die Wut, Affekte werden häufig auch werden schwierig zu regulieren. Ne? Das ist meistens überschießend oder ziemlich unterdrückt. Dann gibt es auch Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeit und im Bewusstsein, dass die Patienten dann, wenn sie dann übermäßig, es gibt im Englischen immer das tolle Wort overwhelming, ich glaube im Deutschen haben wir gar nicht so eine tolle Übersetzung dafür. Aber wenn
wie in so vielen Dingen, möchte
genau,
ich mal anmerken.
Ja. Na, und wenn es dann zu überfordernden Affekten wie Wut oder Angst kommt, dass die Betroffenen auch in sowas Dissoziatives abgleiten. Das heißt, die Wahrnehmung, das Bewusstsein verändert sich. Das kann bis hin zu Entfremdungssymptomen kommen, dass die Welt als fern und fremd wahrgenommen wird. Kann aber auch dazu führen, dass wirklich Bewusstseinsanteile abgespalten werden und der Betroffene sich gar nicht mehr richtig gut orientieren kann, sich gut erinnern kann im Nachgang. Und dann haben die Betroffenen daneben auch noch Schwierigkeiten in der Selbstwahrnehmung. Das Problem, die haben häufig hohe Schuldgefühle, sie fühlen sich hilflos, sie fühlen sich ohnmächtig. Das bezieht sich dann natürlich auch in dem Kontakt mit anderen Menschen in der sozialen Umgebung, das heißt mit Familienangehörigen, mit Freunden. Konflikte werden nicht ausgetragen oder wenn, dann meistens unterdrückt oder es kommt zu überschießenden Gefühlen. Die Betroffenen haben dann auch die Schwierigkeit, dass sie nicht gut Grenzen setzen können. Das heißt, dass die Gefahr besteht, dass sie dann auch wieder in Situationen geraten, wo sie entweder wieder missbraucht werden oder auf der anderen Seite auch selbst zu Täter werden können. Also das ist auch ein Riesenproblem bei Patienten. Ich mache das jetzt also keine Gewähr, dass es vollständig ist. Es ist mir jetzt mal aus meinem Gedächtnis heraus, was uns alles so im täglichen allerlei passiert oder begegnet und womit die Betroffenen dann auch zu tun haben. Neben dem Beschwerdebild kann dann sich das auch in Somatisierungsstörungen zeigen. Patienten kommen häufig mit Schmerzen, ein chronifiziertes Schmerzbild, mit wechselnden Beschwerden in jeglichem Organsystem betreffend. Oder sie sind zum Beispiel auch Fibromyalgie-Patienten. Dann erleben wir, dass wenn man mal so fragt, wie sie aufgewachsen sind, lange Zeit auch Gewalt erlebt haben, der ganze Körper tut noch weh, ne? Dass das Trauma auch verkörperlicht wurde. Und was zusätzlich bei der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung auch nochmal auffällt, ist diese veränderte Lebenseinstellung. Während wir eigentlich ein ganz gutes Bild haben zwischen Sicherheit, Vertrauen. Vertrauen gelingt auch meist den meisten nicht mehr so gut. Vertrauen, also so, ich kann mich gut orientieren, ne? Ich weiß, wo ich bin, ich kann mich kontrollieren, ich kann mich auf mich verlassen, auf meine Umgebung, ich kann es ganz gut abschätzen, ich weiß, wem ich vertrauen kann und wem nicht so gut. Das ist bei komplex posttraumatisch belasteten Patienten häufig nicht mehr so gegeben. Sie haben eine veränderte Lebenseinstellung, das Weltbild ist wirklich angegriffen. Und das führt meistens auch dazu, dass sie auch eine Suizidalität entwickeln, eine Lebensmüdigkeit, ne? Eine schwere depressive Komponente kommt dazu. Und deswegen macht das Ganze in der Summe auch das wirklich so schwieriger zu behandeln. Es ist, aber da kommen wir gleich, glaube ich, noch zu, wie wir es behandeln. Und es wird halt auch erst seltener erkannt. Also ich habe viele Patienten, die sind erst später diagnostiziert worden. Die sind häufig mit Depressionen zu uns gekommen, mit einer Abhängigkeit oder auch mit einer Persönlichkeitsstörung. Und man hat beim genaueren Hinsehen und beim genaueren Eruieren dann festgestellt, das sind eigentlich Symptome einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung. Auch in Kombination mit hin und wieder auftretenden psychotischen Symptomen, wo früher die Patienten ja schnell mal eine Psychose diagnostiziert bekommen haben und erst später klar wurde, das ist eine schwere Traumafolge, die da passiert ist. Ne? Jetzt habe ich sehr viel geredet.
Naja, und du hast es ja schön beschrieben und ich will nur einmal nochmal hervorheben, dass zu den Symptomen, die du jetzt gerade genannt hast, ja auch noch die Kernsymptome der klassischen PTBS erfüllt sein müssen. Also die Symptomtrias der PTBS sind ja das Wiedererleben des Traumas in Form von lebhaften Erinnerungen, Flashbacks oder Albträumen, das Vermeidungsverhalten, also die Vermeidung von Gedanken, Erinnerungen, Situation oder Menschen, die mit dem Trauma in Verbindung stehen und die anhaltende Wahrnehmung einer erhöhten aktuellen Bedrohung, was sich in Hypervigilanz oder einer gesteigerten Schreckhaftigkeit zeigt. Und zusätzlich ist das, was du jetzt beschrieben hast, also zusätzlich kommt das noch dazu, also die tiefgreifenden Störungen der Selbstorganisation, die sich dann also in Problemen der Emotionsregulation zeigen, in ein negatives Selbstkonzept, wie dass die Betroffenen eine Überzeugung haben, wertlos oder minderwertig zu sein, mit gepaart mit Schuld- oder Schamgefühlen und Schwierigkeiten in zwischenmenschlichen Beziehungen, was sich häufig so äußert in Misstrauen oder sozialen Rückzug oder bei Problemen beim Aufbau oder dem Erhalt von stabilen Beziehungen. Also es ist also ein ganz buntes Symptombild und was wir ja auch in bisherigen Folgen unseres Podcasts schon mal wiederfinden konnten. Also viele von dem, was du jetzt so beschrieben hast, finden wir auch in anderen psychiatrischen Krankheitsbildern wieder. Und naja, ich frage mich da, warum hat die ICD-11, also die neueste Auflage unseres Klassifikationssystems eigentlich diese neue Diagnose, also die neue KPTBS, überhaupt mit aufgenommen? Also was ist quasi so das Besondere, dass man da nochmal auch auf das Behandlungskonzept vielleicht eingeht? Und Denise, du arbeitest ja in deinem stationären Alltag ja auch ganz häufig mit Betroffenen zusammen. Und was ist denn deiner Meinung nach so wichtig in Bezug auf die Behandlung, weshalb wir also eine neue Diagnose auch benötigen?
Naja, die normale oder ja doch die klassische PTBS, das deckt ja einfach gar nicht diese Vielfältigkeit der Symptome ab. Es gibt ja Menschen mit einer klassischen PTBS, da lief das Leben recht gut und dann hatten die aber zum Beispiel mal einen Autounfall und entwickeln danach eine PTBS, die ja trotzdem auch eine schwere Symptomatik ist, aber die begeben sich dann eben eher nochmal so in ambulante Behandlungssettings. Und gerade diese zwischenmenschlichen Probleme, die wurden ja früher auch oft fehldiagnostiziert oder oft kommt die komplexe PTBS ja auch mit einer zusätzlichen Persönlichkeitsstörung einher. Aber wenn man dann eben nur die Persönlichkeitsstörung behandelt oder nur die Depression, dann bessert sich das Erleben der Patienten so gar nicht oder nur recht gering. Und gerade bei der komplexen PTBS ist ja Teil des Selbstkonzeptes auch dieses Gefühl, gebrochen zu sein, dieses Gefühl, nicht mehr ganz heile zu werden häufig. Und wenn man das dann noch so stützt, indem man die nicht ausreichend behandelt, weil man eben nur einen Teil der Symptome anguckt oder das eben auf die Behandlung der normalen PTBS reduziert, dann stärkt man das ja auch so ein bisschen mit.
Der Unterschied zwischen posttraumatischer Belastungsstörung und der KPTBS ist ja auch das Zeitkriterium, ne? Also wir haben ja eben von einem singulären Trauma gesprochen. Bei der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung handelt es sich ja auch um wiederholende Ereignisse, also wiederholende, erschütternde Ereignisse. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Was passiert da eigentlich in unserem Organismus?
Naja, das Gedächtnis und auch das Lerngedächtnis funktioniert ja bei Menschen, die traumatische Ereignisse erleben, nicht so richtig. Man kann sich das immer vorstellen wie so ein Kleiderschrank in unserem Gedächtnis, wo Erinnerungen sauber gefaltet reingelegt werden. Und Trauma ist im Prinzip wie so ein Haufen Klamotten, der reingedrückt wird und dann macht man die Türen zu. Und jedes Mal, wenn man eine Tür aufmacht und ein Triggerreiz eben diese Tür öffnet, fällt es einem so entgegen. So entstehen ja dann auch diese Widerhallerlebnisse. Mhm. Und bei Menschen mit einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung ist es in der Regel so, dass durch diese häufigen Traumatisierungen oder diese starke Vernachlässigung es gar nicht so einen Erholungsmoment gibt. Das sind dann häufig Kinder und Jugendliche, die sich in der Schule zum Beispiel auch nicht richtig konzentrieren können, weil eben der ganze Körper die ganze Zeit so unter Stress steht. Und häufig erleben die Patienten leider auch, dass es wenig stärkende Bezugspersonen gibt, die helfen. Zum Beispiel, dass sie sich eher jemandem anvertrauen und noch mehr Ablehnungserfahrungen machen. Auch das Konzept von der Trennung von so Körper und Geist funktioniert bei Kindern in der Regel noch nicht so gut, dass eben Dinge wie mein Körper wird auf eine unangenehme Art und Weise berührt, direkt sehr generalisiert wird in ein Ich bin eklig zum Beispiel.
Mhm. Wir haben ja in unserer Basisfolge auch greifen wir immer mal wieder gerne auf unser biopsychosoziales Modell zurück. Und da hast du ja eigentlich so die drei Komponenten schon angesprochen. Also ist so das Fehlen von sozialer Unterstützung, ne, die biologische Komponente, so der Stress und ja, was dann eigentlich in unserem Gehirn so alles passiert, ne? Also das heißt, das sind ganz schön schwierige Bedingungen für Betroffene. Mhm. Wie kann man, was gibt es da noch für Herangehensweisen? Elke, in unserem Vorgespräch hast du ja einen, fand ich, total spannenden Begriff genannt, Ego State. Und da habe ich erstmal gedacht, was kann man darunter verstehen und wie finden wir das vor allen Dingen jetzt bei dieser Frage vielleicht auch wieder?
Ja, das ist eine Herangehensweise, die tiefenpsychologisch sehr populär ist. Ne? Das heißt, es gibt so verschiedene Anteile. Vielleicht machen wir das an einem gesunden Erleben mal fest. Ne? Wenn uns was passiert, wenn wir in Stresssituationen sind, wenn wir in Trennungssituationen sind, wenn jemand stirbt, wir schaffen es mit inneren Anteilen, uns zu beruhigen, uns abzulenken, uns positiv zu beeinflussen, ne? Uns zu trösten. Das sind alles Faktoren, die haben wir irgendwann in der Kindheit lernen dürfen durch ein gutes, halbwegs gutes Umfeld, ein ausreichend gutes Umfeld. Das reicht ja meistens schon, wenn man eine Person in seinem Leben hat, die einen positiv begegnet, die einen trösten kann, die einen hilft, Negatives zu integrieren, zu verarbeiten. Und das Problem ist häufig bei komplex posttraumatischen belasteten Patienten, dass sie natürlich das erlebte Traumata nicht haben integrieren können. Das ist der Zeitfaktor. Aber es fehlen auch innere Anteile, und das häufig bei Frühtraumatisierten, die da helfen können zu integrieren. Also oftmals macht die Verarbeitung von Traumata und mehreren Traumata, ist die abhängig von dem Persönlichkeitsstil, von der Persönlichkeitsstruktur, von der Stärke der Psyche, von der Stabilität der Psyche, von dem inneren Binnenraum. Also habe ich innere Anteile, die mir tröstend beiseite stehen? Gibt es Momente, wo ich sagen kann, oh, das, was mir passiert ist, hätte nicht passieren dürfen? Und deswegen habe ich auch verdient, dass es eine Wiedergutmachung gibt, dass ich habe verdient, dass ich mich beschweren darf. Ich darf was zur Anzeige bringen. Das sind ja, ist für uns selbstverständlich. Also wenn uns was passiert, dann überlegen wir, wie können wir das zur Anzeige bringen? Wie kommen wir wieder zu unserem Recht? Aber bei Frühtraumatisierung und bei langen Traumatisierung in einem Umfeld, wo es so diese ständige Viktimisierung gibt, ne, dann kann es passieren, dass die Betroffenen diese Anteile und diese Stützfaktoren überhaupt gar nicht haben aufbauen können.
Also das heißt nochmal, die Betroffenen haben auch gar nicht die Chance, diese Gedanken, wie du die jetzt ja schön formuliert hast, im Sinne von, okay, ich bin ja, ne, selbstwirksam, ich kann jetzt was machen, ich weiß, wie gehe ich da an, ich kann mich wehren, ja. Ne, genau, ich bin nicht hilflos. Die haben sie aufgrund der fehlenden Lernerfahrung, aber auch aufgrund des fehlenden Alters vielleicht auch gar nicht. Also,
genau. Ne? Also wenn früh Traumatisierung passieren, dann passiert das ja meistens in einem häuslichen Umfeld. Das ist leider so. Mhm. Und da geht es häufig darum, dass die Betroffenen einfach nur überleben und lernen, sich eben nicht aufzulehnen. Und diese fehlende Auflehnung, die Fähigkeit, sich auflehnen zu können und das auch überstehen zu können, diese Erfahrung muss gemacht werden. Und das ist häufig ein therapeutischer Prozess, dass man den Patienten dabei unterstützt, Selbstanteile aufzubauen, die ihm helfen, sich selber aufzulehnen, Aggression zuzulassen, nach außen zu sagen, das hätte mir nicht passieren dürfen, das war nicht in Ordnung, ne? Und hier darf ich mich wehren und hier darf ich mich beschweren. Das muss häufig mit unseren Patienten und auch mit Patienten, die komplex traumatisiert sind, erst nachempfunden werden. Ne? Und dieses Thema Aggression zum Beispiel ist etwas, ist ja von vielen Seiten auch schwierig zu betrachten. Aggression ist ja häufig negativ konnotiert. Beim Überwinden von Traumata, nicht nur bei Einfachtraumata, auch bei Mehrfachtraumata, ist ein guter Fluss von Aggression nach außen, nicht gegen mich, sondern nach außen, da wo es hingehört, elementar. Ne? Einen Täter zu benennen, mehrere Täter zu benennen, zu sagen, das war schlimm, das war schlecht, das ist klagenswert, das hätte nicht passieren dürfen, hier hat man mich im Stich gelassen. Wenn Patienten das können, dann sind die schon aus dem Gröbsten raus. Mhm. Also das ist schon, finde ich, immer ein ganz gutes Zeichen. Ne? Ich weiß nicht, Denise, wie du das erlebst, aber...
Ja, tatsächlich, vor allem, weil gerade sonst ja auch das Verhältnis zu Tätern insgesamt ja eher ambivalent ist, gerade wenn es zum Beispiel die Eltern sind oder genau. Menschen aus dem nahen familiären Umfeld oder Freundesumfeld, dann besteht ja meistens trotzdem auch noch sowas wie eine Verbundenheit zu Tätern, so ein Gefühl der Zuneigung, eben gerade so eine kindliche Zuneigung zu den Eltern. Und dann zu merken, ich darf da auch für mich einstehen, ich darf da auch Grenzen ziehen, ich bin denen jetzt auch nicht schuldig, weiter für sie da zu sein. Sondern
darf mich ablösen, ne? Das genau. Ablöseprinzip. Ne? Und da merken wir ja schon, wir reden ja eigentlich über Patienten, die früh traumatisiert wurden, die also eine Frühstörung haben. Früher hat man gesagt, es ist eine Frühstörung, ne? Das sind auch Beziehungsstörungen, ne, und Beziehungstraumata. Das hat einen langen Prozess. Und das führt eben dazu, dass die inneren Anteile, die wir Gott sei Dank, Mama, Papa, sein Dank, ne, Dankeschön, aufbauen durften, wir drei hier, dass wir uns gut regenerieren können, wenn uns was passieren sollte. Ich wollte das noch mal einmal vielleicht neben by the way noch mal sagen, nicht jeder prägt eine PTBS aus oder auch eine komplexe PTBS. Ne? Das ist, wir haben im Allgemeinen haben wir ganz gute Stützfaktoren oder auch Selbstheilungsprozesse. Es hängt aber davon ab, wie viel Inneres, wie die innere Kommunikation ist, wie viele innere Anteile wir haben und wie wir nützen können, das den traumatischen Prozess zu integrieren und den zu überwinden und den zu bearbeiten. Und unsere Patienten, die wir jetzt hier im Klinischen sehen, da ist es häufig so, dass die im Wenige in der Struktur recht niedrig, gering aufgestellt sind und diese inneren Faktoren eben nicht haben. Da kann man die Ego-State-Therapie oder auch diese das Modell dazu nehmen von inneren Anteilen. Das machen wir ja in der Therapie auch ganz häufig, dass wir mit dem Patienten so Retterfunktion, Hilfe vor innere Hilfe, innere Helfer, innere Retter, innere Weisheit, dass wir so Anteile aufbauen, ne, die stellvertretend gerufen werden können, wenn das eigentlich ich, das Kern-Ich nicht weiterkommt. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied.
Im stationären, aber jetzt auch im ambulanten Alltag arbeitet ihr beide ja auch viel mit Betroffenen zusammen. Und wie kann ich mir, jetzt haben wir viel Theorie schon gehört, aber wie kann ich mir denn da so das Symptombild vorstellen? Also wollt ihr mal so berichten von euren Patientinnen?
Im stationären Rahmen sehe ich immer so als Kern der Arbeit und auch als Kern des Symptombildes vor allem dieses Vertrauen und positive Beziehungserfahrungen aufzubauen. Häufig begegne ich da Patientinnen und Patienten, die eben recht wenig positive Beziehungserfahrungen in ihrem Leben machen durften und die dementsprechend auch gar nicht so richtig in der Lage sind, anderen Menschen Vertrauen zu schenken, weil, wie Elke ja schon gesagt hat, das Weltbild eben auch sehr in eine negative Richtung verzerrt ist. Auch die Idee, sich selbst zu vertrauen, recht gering ausgeprägt ist und dann erstmal in so eine Beziehung miteinander zu kommen, in so einen positiven Kontakt, dass die Patienten Vertrauen zu mir fassen, sich öffnen mögen. Das, finde ich, merkt man schon sehr im stationären Rahmen, auch im Vergleich zu anderen Störungsbildern. Brauchen diese Patienten in der Regel einfach viel länger, um da in so einen Kontakt zu kommen. Mhm. Ansonsten, so von außen sichtbar, sind es häufig Patienten, die doch sehr auch körperlich angespannt sind und diese Affektregulation eben eher so zu überschießenden Impulsen neigt oder zu etwas total Überkontrolliertem, so dann auch eher so leisem Sprechen, wenig Auskunft geben, sehr vorsichtig im Kontakt und dann aber eben auch wieder manchmal oder auch bei anderen Patienten dann sehr starke Impulsausbrüche. Gerade Wut als Affekt ist häufig schwierig, kann schwierig kommuniziert werden, manchmal dann auch sehr überschießend, manchmal dann aber auch in so Momenten, dass die Wut gar nicht raus kann, dass es auch eher so ein bisschen gedeckelt ist und man merkt, da braut sich sowas unter der Oberfläche fast schon zusammen.
Also der Wechsel zwischen den Extremen, ja, also zwischen den einzelnen Betroffenen, aber auch in einer Person, also das ist
genau,
da,
ist beides möglich.
Ist beides möglich, okay. Macht es ja im Kontakt sicherlich auch sehr herausfordernd, ne? Also zu wissen, okay, wie gehe ich jetzt auch auf die Bedürfnisse ein, wenn die so stark schwankend auch sind? Ne? Wie geht ihr da so mit um? Also vor allen Dingen, wenn das zum Beispiel ein sehr impulsives Verhalten ist oder im Vergleich jetzt ein sehr zurückgenommenes, vorsichtiges Verhalten, sind ja beides irgendwie so Überlebensstrategien, die sich die Betroffenen mal so erarbeitet haben. Aber wie gehst du da so mit um?
Ich finde es erstmal wichtig, Patienten zu vermitteln, dass sie im klinischen Rahmen oder in der gemeinsamen Zusammenarbeit in der Kontrolle sind, dass ich Patienten nichts überstülpe, was sie eigentlich gar nicht machen wollen, sondern dass sie da viel mehr Kontrollgewinn haben, den sie ja vorher im Leben in der Regel nicht hatten. Gleichzeitig finde ich auch erstmal überhaupt so ein Dasein zu signalisieren, so eine positive Zugewandtheit hilft schon sehr. Und man ist bei Menschen mit Traumafolgestörungen, neige ich zumindest immer dazu, ich weiß nicht, wie es Elke geht, ein bisschen direktiver zu sein. Zum Beispiel, wenn es um Selbstberuhigung geht, die Patienten darin auch anzuleiten, etwas auszuprobieren, da auch Vorschläge zu machen, gerade wenn es damit bisher wenig Erfahrung gibt und wenig hilfreiche Strategien.
Ich erlebe auch so im Klinischen wie im Ambulanten häufig Patienten, die sich unglaublich die bei uns ankommen, nachdem sie eine berufliche Selbstverausgabungsphase hatten. Und das erklärt man dann, oder das haben wir uns dann immer damit erklärt, dass dieses Selbstwert so niedrig ist durch diese ständige Entwürdigung, Entwertung. Und dann im Job und im Beruf sie dann glücklicherweise eine Position gefunden haben, wo sie sich dann behaupten, beweisen auch, also ihren Wert auch darstellen können. Und dass die Betroffenen, viele von den Betroffenen richtig Gas gegeben haben, also nur noch gearbeitet haben. Und dass keine Ruhephasen, keine Pausen eingehalten haben und im Zuge dessen so richtig schön ausgebrannt, sich selbst verloren und dann von einem Ausbrennen in eine massive Depression und eine massive Erschöpfung. Und erst in diesem Erschöpfungszustand kamen die dann, die ich jetzt meine, die Patienten in die Behandlung. Und da war auch ein großes Schuldgefühl, ne? Gescheitert zu sein und diese Selbstentwertung, ich schaffe das nicht, ich habe das nicht hingekriegt, bin gescheitert, meine Peiniger hatten recht, ne? Und da arbeite ich in erster Linie auch häufig daran, das erstmal alles zu sichten, was ist überhaupt los. Und je nachdem, wie hoch das Über-Ich dann ist, das auch in erster Linie versuche ich, das zu entlasten. Das ist natürlich schwierig, weil Frau Block das sagt, heißt es nicht, dass, oh ja, da muss ich mir ja keine Schuldgefühle mehr haben. Nee, das ist ein längerer Prozess. Ne?
Magst du vielleicht das einmal nochmal für unsere Hörerschaft, die in der tiefen Psychologie nicht ganz so bewandt sind? Also wenn das Über-Ich, was ja. Wie kann man sich das Über-Ich vorstellen?
Das sind die persönlichen Forderungen und Anforderungen an sich selber, Leistung zu bringen, perfekt zu sein. Und das sind meistens übermenschliche Leistungen, die sie sich abverlangen, um den inneren Wert auf ein halbwegs erträgliches Niveau zu bekommen. Weil wir haben es ja häufig mit Menschen zu tun, die ganz lange entwertet worden sind. Das betrifft das Selbstwert, ist im Keller. Und die haben ein so hohes Niveau, dass sie häufig erst dann für sich wertig halten, das ist das Über-Ich, also sich einen Wert zu schreiben, indem sie Unmenschliches leisten.
Also das, unmöglich, oder? Das hört sich ja völlig anstrengend und irgendwie auch gar nicht so langfristig realistisch
das
an.
Das kann nur für einen gewissen Zeitraum aufrechterhalten. Ja. Also wenn man das im Nachhinein mit den Patienten dann mal durchblickt und mal so Revue passieren lässt, was die alles schon gemacht haben, geleistet haben, die können das in dem Moment dann auch nicht mehr, ne? Und leiden dann auch an dieser mangelnden Funktionsfähigkeit. Die sagen, das habe ich alles gemacht, das konnte ich alles und da war es überhaupt kein Problem und versuchen sich auch mehr oder weniger zu brechen, statt wohlwollend und gut mit sich umzugehen, ne? Also dieses Verhältnis zwischen Selbstregulation, selbstfürsorglich mit sich umzugehen, seine Grenzen zu kennen und gleichzeitig auch einen Wert zu haben, das ist ja auch völlig in Inbalance.
Das, finde ich, erlebt man im stationären Setting auch ganz ausgeprägt, dieser Unterschied zwischen Selbst- und Fremdfürsorge, dass Patienten mit einer komplexen PTBS in der Regel sehr, sehr gut in der Lage sind, sich um andere zu kümmern, sich ganz bemüht auch um Mitpatienten kümmern, auch selbst das Personal ganz bemüht über Fragen, wie es ihnen geht. Und aber diese Selbstfürsorge, das, was sie für andere leisten, auch für sich selbst zu leisten, meistens eher hinten ansteht. Ja. Auch bei Patientinnen, die Mütter sind, finde ich, wird das ganz oft deutlich, dass diese Fürsorge um das eigene Kind sehr, sehr gut gelingt, aber das um sich selbst kümmern, sich selbst beruhigen wiederum eher nicht so gut.
Ja, dieses sich für andere verausgaben, sich für andere aufopfern, das war sicherlich auch ein Szenario, was häufig dann belohnt worden ist in der Vergangenheit. Und dieses, ich fordere etwas für mich, ist völlig gestört, will ich jetzt nicht sagen, weil es ist immer so in dieses Gestört-Paradoxon, aber letztendlich ist es unterentwickelt, dass ich etwas für mich selber einfordern darf. Ne? Das ist einfach auch eine gehemmte, ein gehemmtes Fordern, eine gehemmte aggressive, durchaus gesunde Aggression, die sich da zeigt. Ne? Und das muss man erst sichten. Und da ist auch nicht jeder gleich. Ne? Und manche Patienten haben eine ausgeprägte Zwanghaftigkeit von einer großen Gewissenhaftigkeit, dass sie da auch einen Perfektionismus an den Tag legen, ne? Dass sie sehr, sehr, sehr viel Ordnungssinn haben, ne? Und dass sie da, also das, es ist unterschiedlich. Das, wie gesagt, es ist ja auch ein breites Bild an Symptomen, was uns da begegnet. Und das braucht eine ganz lange und ausführliche Sichtung, um dann gemeinsam auch mit dem Patienten zu schauen, wo kann ich therapeutisch am ehesten ansetzen? Wo muss ich direkt, wo ist die Priorität?
Das finde ich generell nochmal wichtig festzuhalten, dass es wirklich auch ein sehr, sehr diverses Patientenklientel ist und die Ausprägung sehr unterschiedlich gewichtet, auch unterschiedlich stark. und meiner Erfahrung nach auch vieles abhängig davon ist, wie es denn gerade das aktuelle Lebensumfeld. Gibt es eine Familie, gibt es Freundschaften, gibt es überhaupt einen Wohnsitz und auch sind noch zusätzlich bestehende psychische oder auch körperliche Erkrankungen ein Thema?
Und so wie ihr das jetzt gerade beide ja schildert, wird ja nochmal deutlich, wie ja herausfordernd auch aus TherapeutInnen, BehandlerInnen-Sicht ja auch eine Diagnostik ist. Und als ihr das so beschrieben habt, habe ich zwischenzeitlich gedacht, naja, das sind auch sehr viele Überschneidungen mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und jetzt ist ja, sind wir vielleicht so ein bisschen bei dem Thema Diagnostik angelangt. Und ich frage mich jetzt, also wenn ich so dieses bunte Symptombild habe, was sind da vielleicht so für entscheidende Hinweise, dass es sich um eine KPTBS handelt? Also weil jetzt denke ich mir noch so, boah, das ist ja gar nicht so einfach, ne? Jetzt haben wir Zwangssymptome, emotional instabile Merkmale, normale PTBS, Persönlichkeitsstörung. Ja, habt ihr da so vielleicht so Tipps, wo man sagen kann, da, das sind für mich so Hinweise, wo ich sage, ah, da werde ich hellhörig?
Ich finde da erstmal wichtig, es gibt ja auch mehrere oder viele Patientinnen, die auch mehrere psychische Erkrankungen haben. Und gerade bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung und der komplexen PTBS gibt es eben auch einfach eine hohe Überschneidung von Patienten, die beides erfüllen. Was ich bei Patienten erlebe, die, ich sage jetzt mal in ganz dicken Anführungsstrichen, nur eine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben, dass der Selbstwert da eher sehr schwankend ist, während er bei Menschen, die auch wieder in großen Anführungszeichen nur eine komplexe PTBS haben, tendenziell immer sehr negativ behaftet ist.
Ah, spannend. Okay, also dass es dann schon eher in eine Richtung kippt, ne? Mhm. Also dass Betroffene einer Borderline-Persönlichkeitsstörung auch von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, genauso wie mit dem eigenen Selbstbild einmal vom Spiegel sagen, boah, heute, ne? Heute ein guter Tag, wird super, ich bin echt ein toller Typ. Und dann aber auch wieder, boah, was bin ich eigentlich für ein Versager und ne, ich kann ja gar nichts. Und du sagst jetzt also, bei KPTBS würde man eher Betroffene finden, die eher selbstabwertend sind und dass es da wenig Varianz gibt.
Ja.
Ah ja, okay.
Also, dass dieses Selbstabwertende sehr im Fokus ist. Mhm. Und auch was die Beziehungsgestaltung angeht, ist ja die Borderline-Störung vor allem auch durch so einen Wechsel von Idealisierung und Abwertung gekennzeichnet. Die Nähe-Distanz-Regulation funktioniert nicht ganz so ideal, während es bei Menschen mit einer KPTBS häufig Betroffene sind, die eher sich entfremdet fühlen, die nicht so gut vertrauen können, Nähe nicht zulassen können. Also wo dann vielleicht Betroffene eher sagen würden, na ja, die Person, der ich am allermeisten vertrauen kann, der kann ich so ein Vertrauen von 30-40% schenken, wenn überhaupt.
Maximal.
Maximal.
Mhm. Also wenn man könnte sich also da auch die Beziehungsgestaltung dann anschauen. Also das heißt, da würde man eher, also würdest du sagen, dass die Betroffenen von einer KPTBS eher weniger Beziehungen eingehen, aus
vorsichtiger.
Angst vor, vorsichtiger?
Vorsichtiger würde ich es vielleicht eher formulieren.
Hm, okay.
Oder, ja, vorsichtiger ist wieder so eine Sache, ne?
Ich bin auch schon, ich schüttel
Wie formuliere ich es denn gut?
Ne? Ja. Also häufig, es kommt darauf an, in welchem Stadium die sind.
Mhm.
Also es gibt eben auch Menschen mit KPTBS, die in einer sehr missbräuchlichen Beziehung sind. Ne? Also und die, das nennt man so, sich also einfach reinszenieren. Ne? Reinszenieren mit meinem Partner, einer Partnerin, die die Symptome des Traumas richtig schön wiederholen, ne? Und die Erfahrung wiederholen. Also das gibt es auch. Also dieses berühmte Jucken, ne? Diese Reinszenierung, dass man sich in gewisse Situationen wieder hineinbringt, um etwas zu wiederholen, um es vielleicht dann zu knacken. Ne? Mhm. Also es hängt, also ich würde sagen, es hängt davon ab, die Beziehungsstatus hängt immer davon ab, in welchem Zustand, in welchem Stadium der Betroffene ist. Was mir noch so einfällt, ist, wenn ich so Patienten mit starken Stimmungsschwankungen, mit starken Symptomen haben, die in Richtung KPTBS gehen können, und die mir aber sagen, dass sie gerne und gut alleine sein können. Weil das nicht alleine sein können, das erlebe ich eigentlich vornehmlich bei Borderlinern. Ne?
Ah, ja.
Dieses Vermeiden von alleine sein, verlassen werden und deswegen auch da eine hohe Not haben. bei Betroffenen, das ist natürlich jetzt, die lupenreine Situation gibt es natürlich nicht, aber bei Betroffenen mit KPTPS, die sagen mir eher, ich mag es, allein zu sein. Ich habe überhaupt kein Problem damit, allein zu sein. Und dann bin ich, denke ich eher, ja, das, und dann höre ich mir natürlich noch die Kindheit an, und das ist natürlich, das, die Anamnese ist natürlich so entsprechend wichtig. Das ist, man kann das nicht mit einem Sichtbild sagen, da hat jemand KPTPS. Man muss sich wirklich Zeit nehmen und sich mit dem Patienten unterhalten und nachfragen, wie sind sie aufgewachsen, was ist da gewesen. Die können das eigentlich relativ gut erzählen, was da gewesen ist. Und dann kann man das auch relativ gut einschätzen mit dem Patienten gemeinsam, ne, was das sein könnte. Manchmal gibt es aber auch beides, ne, eine schwere Persönlichkeitsstörung in Richtung Borderline, emotionale Instabilität oder und auch eine KPTPS, wie du das schon sagtest, ja.
Und dann haben wir ja eben schon so einen kleinen Ausblick in die Behandlung gehabt. Also wir haben jetzt die Diagnostik mal durchgesprochen und haben schon, glaube ich, ja festgestellt, das ist gar nicht so einfach. Aber es gibt so ein paar Hinweise, die nochmal darauf oder ja kleine Anzeichen geben könnten. Die Behandlung, wie würde man jetzt mit einem Betroffenen ja über die Behandlung sprechen? Was sind da besonders vielleicht wichtige Behandlungskonzepte? Wie macht ihr das so? Vielleicht auch vor allen Dingen vielleicht nochmal total spannend, wäre es ja im Stationären, aber wie geht es denn auch ambulant weiter, ne? Weil das ist ja auch nochmal ein ganz großer Punkt, den wir auch nicht vergessen sollten. Integrative Behandlung heißt nicht nur stationär, sondern auch, wie geht es ambulant weiter, ne?
Ich glaube, der erste Teil ist sowohl tiefenpsychologisch als auch verhaltenstherapeutisch in der Regel die Stabilisierung. Erstmal sowas wie Selbstberuhigung zu üben, das Selbstbild im besten Fall auch schon ein bisschen zu bessern, aber auch Sicherheit herzustellen, auch eine innere Sicherheit herzustellen. Und dann würde man im Verhaltenstherapeutischen letztendlich sich die einmal sortieren und die Traumata angucken und sozusagen clustern, um dann Richtung Traumakonfrontation zu gehen.
Was bedeutet das, also die Traumata clustern?
Es sind ja in der Regel sehr viele Vorfälle, und bei jemandem, der ein Monotrauma hat, also eine klassische PTBS mit einem traumatischen Ereignis, würde man eben sich das Ereignis insbesondere anschauen und daran arbeiten, dass das richtig verarbeitet wird. Wenn es aber Missbrauch über viele Jahre gab, dann gab es ja sehr, sehr viele Einzelereignisse, und dann wird es so in Oberkategorien gepackt, zum Beispiel die Oberkategorie Vernachlässigung, die Überkategorie Missbrauch und so weiter und so fort.
Okay.
Und würde sich dann anschauen, welches Ereignis ist das, was aktuell am belastendsten empfunden wird. Also wovon gibt es die meisten Flashbacks oder Albträume, und da dann in die Traumakonfrontation gehen.
Also auch da nochmal so die Idee des Trauma, also wenn man so Traumatherapie ja immer in den Raum wirft, ne, habe ich immer den Eindruck, dass viele auch da so ein Missverständnis haben, dass man ja eher weniger auch das Trauma an sich behandelt, weil das liegt ja jetzt nun mal zurück, was, ne, sondern die Traumafolgen behandelt. Also du hast ja eben schon, eine Selbstberuhigung sind ja die Symptome, die Anspannung, die Schreckhaftigkeit. Aber man würde dann schon auch sich auch mit dem Trauma an sich auch auseinandersetzen im zweiten Schritt.
Genau. Die Selbstberuhigung bzw. die Stabilisierung am Anfang nimmt in der Regel recht viel Zeit und Raum in Anspruch. Das ist auch komplett in Ordnung. Das hängt immer auch davon ab, wie weit die Patienten sind und in welchem Zustand sie sich befinden. Aber dann würde man sich schon auch die traumatischen Ereignisse anschauen und startet in der Regel mit einem Ereignis und schaut dann, wenn das verarbeitet worden ist, was gibt es dann noch an Flashbacks? Meistens kann man das so innerhalb eines Traumaclusters sehen, dass sich dann auch schon andere traumatische Erinnerungen so ein bisschen beruhigen, schon mitverarbeitet werden sozusagen.
Mhm. Und dann wäre das sozusagen die Konfrontation.
Genau, die Konfrontation. Und am Ende, wenn die Konfrontation ausreichend erfolgt ist, geht es so um die Neuorientierung. Mhm. So eine Akzeptanz dafür zu finden, ja, mir ist da ganz viel, ganz Furchtbares passiert und das wird sich auch nicht mehr ändern, das ist passiert. Aber wie gestalte ich jetzt mein Leben unabhängig davon oder trotz dessen weiter? Wie kann ich trotzdem jetzt ein gutes Leben für mich führen? Wie kann ich jetzt gut künftig für mich einstehen? Und dann so eine weitere Orientierung im Hier und Jetzt zu finden.
Und das jetzt vielleicht nochmal in Bezug auf die zusätzlichen Symptome, die wir ja bei der KPTBS finden, also die Emotionsregulation, darauf zielt das nochmal ab, das Selbstkonzept nochmal vielleicht neu orientieren. Ne? Ich bin vielleicht nicht nur schlecht oder nur ekelig, und dann im dritten Schritt auch, ne, das zum Beispiel im Rahmen der zwischenmenschlichen Fertigkeiten auch schauen, wie kann ich eigentlich auch Beziehungen führen, ne? Und, oder wie kann ich menschliche Beziehungen für mich so gestalten, dass ich da ja das irgendwie auch annehmen kann und nicht ständig in Angst sein oder in so einem Vermeidungsmodus drin sein muss. Ne?
Genau, gerade die Emotionsregulation ist in der Regel schon in der Stabilisierung auch ganz wichtig, um überhaupt erstmal in so ein gemeinsames Arbeiten auch reinkommen zu können.
Mhm. Genau, arbeitsfähig ist man nur, wenn man einigermaßen stabil ist, das heißt, die Emotionen nicht zu hoch kochen und nicht zu niedrig. Ne? Ich darf weder in einer Überanspannung sein, noch in einer Unterspannung. Ich muss arbeitsfähig sein und dafür brauche ich die Fähigkeit, mich beruhigen zu können und immer ein bisschen gegenregulieren zu können. Und das ist wichtig für den therapeutischen Prozess.
Und jetzt im ambulanten Setting, wo du ja auch tätig bist, hast du ja dann wahrscheinlich in der Regel Patienten, die nicht mehr, also die vielleicht schon mal ein bisschen stabilisiert sind, ne, weil die ja dann auch im ambulanten Rahmen auch gut erstmal oder zurechtkommen sollten. Was sind denn da so deine Schwerpunkte?
Da muss ich auch immer erstmal sichten, ne, an welchem Punkt sind die Patienten gerade. Häufig ist bei mir ganz viel Psychoedukation wichtig.
Okay.
Ne, ich kläre die Patienten ganz viel auf, dass sie auch selber das einordnen können für sich und für sich dann in der Symptomatik, wenn die gerade prekär ist, auch die besseren Entscheidungen treffen können. Dass sie wissen, das kommt daher, deshalb fühle ich mich so und das kommt daher. Also das Zuordnen, das führt zu ganz viel Kontrolle und Orientierung. Und das ist ja wesentlich. Ne? Und wenn ich mit Patienten ambulant arbeite, muss ich einen Status haben mit dem Patienten zusammen, dass ich den auch gehen lassen kann. Mhm. Ne? Wenn wir gerade so einen Topf aufgemacht haben und uns gerade eine Traumaszene angeschaut haben, dafür brauche ich schon einen Patienten, von dem ich weiß, dass er das zu Hause hinkriegt oder sich zumindest mir gegenüber früh genug äußern kann, dass wir eine Einweisung oder nochmal eine Behandlung besprechen können. Ne? Aber Psychoedukation ist ein wesentlicher Aspekt, weil der führt zur Orientierung und Kontrolle. Und die Patienten sind ja, das sind ja keine Kinder, das sind ja erwachsene Menschen. Ne? Die haben ja schon Ewigkeiten damit gelebt. Und wenn sie das dann einordnen können, dann geht es ihnen auch meistens sehr, sehr gut.
So ein richtiges Empowerment
ja,
eigentlich,
das, was das ist schon steckt, ne? Dieses, also diese Erfahrung, das zuordnen zu können, zu wissen, woher das kommt, sich das erklären zu können, Symptome erklären zu können. Dass sie in gewissen Situationen einfach anders reagieren als andere, ne? Dass sie plötzlich dissoziieren oder plötzlich nervös werden oder so im Kontakt mit Menschen so extrem unsicher sind oder in Kontakt mit bestimmten Menschen. Mhm. Ne? Das sind dann ja auch diese Übertragungen. Ne? Das heißt, der strafende Vater, der dann vielleicht auch mal im Chef erkannt wird, ne? Dass die Betroffenen dann eingeschüchtert sind, wenn die sich das erklären können, dann kann ganz viel möglich sein. Mhm. Deswegen ist der Aspekt der Psychoedukation sehr, sehr wichtig. Ja, und natürlich das, was Denise sagte, da stimme ich voll mit ein. Patienten, die sich beruhigen können, da kann man viel machen. Ne? Mhm.
Und das heißt, was würde man dann so konkret machen, wenn man jetzt, da muss man vielleicht ja gar nicht unbedingt jetzt nur KPTBS jetzt in den Raum werfen, aber so im Rahmen der Traumatherapie, was sind da so deine Go-To- Techniken, ich bin ja immer ein bisschen neugierig.
Also ich erkläre das immer mit diesem Wiederkäuen bei der Kuh. Ne? Es geht darum, also eine Nahrung verdaulich zu machen. Also etwas, was man schlucken musste und immer wieder hochkommt. Das hat seinen Grund, weshalb es wieder hochkommt. Es ist unverdaulich. Der Körper kann es noch nicht verdauen. Ne? Es kann noch nicht abgelegt werden. Und deswegen ist es schon wichtig, solche Erfahrungen verdaulich zu machen, indem man es immer mal wieder versucht, sich vorzunehmen. Man durchdringt es, man versucht es zu verstehen. Was ist da passiert, ohne Bewertung? Ne? Wie ist es zu dem gekommen, was passiert ist? Und das führt dazu, dass es immer auch Folgefragen gibt. Ne? Dieses, warum ich und warum gerade ich, ist eine berühmte Frage. Ne? Warum passiert mir das immer wieder? Und auch Schuldgefühle müssen aufgearbeitet, das sind so im sekundären Prozess, werden so Schuldgefühle frei und Fragen frei. Und es wird auch Aggression auf die Täter werden auch frei, die müssen auch irgendwo hin. Ne? Das sind so die Prozesse und das ist schon, und dieses, was ich ganz wichtig finde, ist dieses sich selbst sich selbst wahrnehmen und eine gute, positive, tröstende Haltung sich selbst gegenüber zu haben. Also wenn ich bin immer dann beseelt, wenn ich einen Patienten habe, der es denn geschafft hat, sich selbst zu trösten, ne, der zu seinen inneren Anteilen einen guten Kontakt aufgenommen hat, der sich selber begegnen kann, der dann in diesen Situationen sich vielleicht auch aus den Erinnerungen selbst rausholen kann. Ne? Das sind so integrative Techniken, die ich anwende. Das ist die Rettung des inneren Kindes, dass wir eine Szene zum Beispiel aufbauen, wo der Betroffene sich als Erwachsener dem geschundenen Kindanteil nähert und ihn da rausholt. Und manchmal muss man da andere Anteile hinzunehmen, ne? wie Retterfunktion. Manchmal braucht es einen Zauberer oder einen Ninja-Krieger, der da mitkommt. Und diese Szene, das stärkt das Selbstwert. Das heißt, ich kann mich selbst aus diesen Situationen retten, ich kann mich trösten, ich kann mich versorgen. Das ist im Nachhinein ultra toll, also auch als Therapeut, macht das auch so viel Spaß. Und was ich auch früh in meiner Ausbildung gelernt habe, bin ich sehr dankbar, dass ich das EMDR gelernt habe. Also das war auch etwas, es ist eine Funktion, es ist eine Traumatechnik, wo man relativ schnell traumatische Erfahrungen auch desensibilisieren kann. Und nicht nur traumatische Erfahrungen, es lässt sich breit anwenden, aber da ist es ursprünglich her. Und so ermöglicht mir das auch ein relativ schnelles und gutes Arbeiten, ne? Dass wir so Symptomreduktion, so Flashbacks und auch negative Erfahrungen gut durcharbeiten und dann integrieren können, sodass die körperliche Reaktion sich abmeldet, Schritt für Schritt.
Also wir haben ja schon mal eine Borderline-Folge gehabt und da, wenn ich da mal mich an den Begriffen bedienen darf, also da berichtest du jetzt eigentlich von Fertigkeiten, von Strategien, von Skills, um mit dem, was wir alles schon eben besprochen haben, irgendwie umzugehen, ne? Und Selbstfürsorge, Selbstregulation, also ganz viele Mechanismen, die man, wo wir eigentlich sagen, ja, ist doch selbstverständlich, dass man das mal irgendwann lernt, man guckt sich das von den Eltern ab, man lernt das von Geschwistern, von anderen Bezugspersonen und dass wir einfach da so vielleicht so eine Haltung haben, nein, es ist nicht selbstverständlich, dass jeder Mensch das eigentlich mitbekommen hat, ne? Und dass einfach ein Neulernen ermöglicht wird auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Und ich glaube, ihr habt es ja eben schon berichtet, dass es irgendwie doch sehr viel Überschneidung gibt, die wir in unserem Podcast-Team mit Emma und Leon einfach, also die Überschneidungen, die fallen uns auch immer mal wieder auf und wir müssen immer schmunzeln, dass wir sagen, naja, am Ende sind die Therapieschulen doch irgendwie doch oder führen zusammen und meinen doch am Ende so das ähnliche Phänomene und das finde ich immer ganz schön. Vielleicht gibt es noch weitere Überschneidungen in Bezug auf das, was ihr als Herausforderung auch erlebt in der Behandlung. Habt ihr da vielleicht noch mal so ein, zwei Punkte, wo ihr sagen würdet, ja, das ist für mich persönlich auch echt eine Herausforderung?
Also ich finde es als extrem herausfordernd, wenn ich eine Komorbidität mit einer schweren Persönlichkeitsstörung habe. Ne? Also wenn ich jemanden, der komplex traumatisiert ist, aber der vielleicht eine Borderline-Störung hat und wo es eigentlich um eine tiefe Bindungsstörung geht und wo ich blöderweise in die Pathologie reingerate als jemand, der als der Therapeut, in solchen Sachen ist man nah am Patienten. Und das kann manchmal schon passieren, dass ich mit Patienten arbeite und merke, oh, hier gibt es Beziehungsschwierigkeiten. Ne? Da wird von mir was erwartet, was ich nicht leisten kann. Ne? Hier wird eine besondere Versorgung erwartet, die eigentlich nicht dem Stil eines erwachsenen Patienten entsprechen kann. Ne? Also klassisch der Patient, der sich wünscht, dass wir häufiger Therapie machen in der Woche, als es vorgesehen ist. Oder dass ich telefonisch erreichbar bin oder dass ich auf E-Mails antworte. Und das wird dann so schwierig. Einerseits muss ich den Patienten dann kränken und ihm sagen, ich kann das verstehen, dass das dein Wunsch ist, also eine tiefergehende Beziehung, jemand, der immer für dich da ist. Aber das ist eben gerade nicht der Kern einer Psychotherapie, sondern die Psychotherapie soll dafür sorgen, dass du erwachsen wirst, dass du deine Dinge, deine Probleme regeln kannst, dass du reflektieren lernen kannst, dass du mentalisieren lernen kannst, dass du dein Trauma überwinden kannst, ohne dass dass sowas Symbiotisches und Gebundenes stattfindet. Das ist dann schon, da bin ich immer so in der Situation, dass ich jemanden kränken muss. Manchmal kriege ich das hin, manchmal gelingt mir das aber auch nicht, dass das gut geht. Ne? Also das sind so die Hürden, die man dann so hat.
Ja, und diese Begrifflichkeit Teil der Pathologie des Betroffenen bedeutet also, du bist jetzt kein neutraler Zuschauer, Beobachter, der so von außen so ein paar irgendwelche Anmerkungen gibt, sondern ja, du bist auch Teil des Systems. Und wenn natürlich Teil der Erkrankung Schwierigkeiten in der zwischenmenschlichen Interaktion ist, macht es ja irgendwie auch klar, dass man sagt, naja, das ist ja auch zwischenmenschliche Reaktion und du bist auch nur ein Mensch, auch wenn du die Therapeutin bist, auch wenn du ganz viel Fachwissen hast, bist du halt auch nur ein Mensch, der ja auch da irgendwie einbezogen wird. Ne? Macht irgendwie total Sinn, wenn du das so sagst. Ne? Ja. Denise, was sind so deine Herausforderungen?
Ich habe gerade überlegt und was ich tatsächlich eine große Herausforderung finde und was immer wieder vorkommt, ist bei Patientinnen und Patienten, wo die komplexe PTBS erst recht spät erkannt wird, dass es häufig dann schon so frustrane Erfahrungen mit dem Hilfesystem gibt und schon so dieses Gefühl von, man kann mir nicht helfen. Und da dann in ein Bündnis zu kommen und die Patienten in die Motivation zu kriegen oder auch zu stützen, dass es eben doch auch für sie eine Prognose gibt, die Richtung Genesung geht und nicht nur Richtung Aushalten, das finde ich tatsächlich manchmal sehr herausfordernd. Auch wenn schon negative Bindungserfahrungen gemacht wurden im stationären Rahmen zum Beispiel oder im Kliniksystem, im Hilfesystem zum Beispiel, dass Therapeuten oder Bezugsbetreuer in Wohneinrichtungen eines Tages einfach nicht mehr zur Arbeit kamen, weil die vielleicht den Job gewechselt haben und vorher nicht Bescheid gesagt haben. Dann habe ich das häufiger erlebt, dass bei Patienten viel schneller auch so eine Angst entsteht, wenn ich zum Beispiel mal Urlaub habe oder mal krank bin und absagen muss. Mhm. Und das finde ich dann sehr herausfordernd, da erstmal so ein Korrektiv auch zu erarbeiten.
Und irgendwie ganz viel Hoffnung auch vermitteln. Ne? Das habt ihr beide eigentlich ja ganz deutlich gemacht. Also Hoffnung in der Behandlung, aber auch, dass ihr auch sowas zurückmeldet, ich traue ihnen das zu, wobei vielleicht die Betroffenen sagen, wie soll ich das jemals schaffen, und da einfach einen anderen Blickwinkel, eine andere Perspektive zu ermöglichen und sagen, hey, sie sind total toll, sie schaffen das, ne? Und wir können das hier gemeinsam, oder ich unterstütze sie dabei, ne? Und ich glaube, dass ihr das sehr gut vermittelt habt, und ich bedanke mich erstmal für das total interessante, aber auch, ich muss schon sagen, komplexe Thema und das komplexe Gespräch. Ich glaube, das ist deutlich geworden, wie herausfordernd das ist, aber irgendwie auch total spannend. Ja, vielen Dank, dass ihr heute da wart, ihr zwei.
Sehr gerne.
Viel Spaß gemacht.